einige Leute beim Begrüßen entdeckt, die ich persönlich nicht kenne. Das muss aber nichts heißen. Mein Personengedächtnis ist sehr schlecht, was für meinen Beruf eigentlich auch ganz schlecht ist, aber das ist so. Und also für den Fall, dass wir außer denen, von denen ich es weiß, die sonst nicht hier sind, Gäste da haben, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wir hatten die letzten zwei Wochen eine etwas außergewöhnliche Situation für den Jahresanfang. Wir hatten nämlich zwei Wochen Allianzgebetswoche. Das heißt, ich hatte zwei Wochen Allianzgebetswoche, weil die Laubheimer Gemeinden beschlossen haben, dass wir dieses Jahr eine Woche früher dran sind. Und wir haben also eine Woche vorher angefangen und anschließend war die Allianzgebetswoche in Ulm. Und so habe ich doch ja, einige Abende mitbekommen und auch einen sehr schönen Auftaktgottesdienst. Und nachdem ich weiß, dass die meisten von euch diese Erfahrung leider nicht machen konnten, was ihr nächstes Jahr durchaus ändern könnt, dürft, solltet, wollte ich euch ein bisschen erzählen von dem, was war, euch ein bisschen teilhaben lassen. Eigentlich sind es ja Gebetsabende. So, der Schwerpunkt liegt auf dem Gebet. An dem Gebet kann ich euch nun schlecht teilhaben lassen. Also könnt ihr euch jetzt sagen, Bruder X hat für das gebetet und Schwester Y für das, aber ich glaube, das wäre wenig erbaulich. Und an jedem Abend gibt es aber immer auch so einen kleinen geistlichen Impuls, der so ein bisschen auch zum Gebet hinführen soll und der uns einfach so ein bisschen aus unserem Alltagstrott rausholen soll. Dieses Jahr stand die Allianz Gebetswoche unter dem Thema, wer hat es denn mitbekommen? Genau, als Pilger und Fremdlinge unterwegs oder als Pilger und Fremde unterwegs, so hieß es. Und was ich heute machen werde, ist euch quasi an jedem einzelnen Thema der Veranstaltungen, an denen ich da war, ein bisschen teilhaben zu lassen. Das heißt, es wird relativ viele einzelne Gedanken geben, wo du vielleicht sagst, das ist mir alles zu einzeln, zu vielfältig. Ich glaube persönlich, dass jeder einzelne dieser Gedanken für irgendjemand hier vielleicht auch wichtig sein könnte. Aber am Ende werden wir sehen, dass das Ganze in eine Richtung mündet, der einfach in diesem Gedanken drinsteckt, dass wir als Pilger und Fremde unterwegs sind. Und am Schluss kommt so der große Zusammenhang nochmal für diejenigen, die da etwas unruhig werden vielleicht. Ich möchte anfangen mit der Jahreslosung für 2013. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken, das hat mit dem Thema zu tun und wer ein gutes Gedächtnis hat, der erinnert sich vielleicht, dass da mal irgendwas mit einer Stadt war. Ich habe jetzt mal eine andere Übersetzung genommen und wenn ich ihn vorlese, dann könnt ihr ja mal gucken, ob er dann auf, ich glaube Luther war der eigentliche Text. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wie habt ihr es euch gemerkt? Genau, hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, so hieß es im Original. Hebräer 13, 14, ich lese es nochmal vor, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und jetzt könnten wir ja schon mal die Frage stellen, wer kann diesen so formulierten Bibeltext eigentlich unterschreiben? Also gut, hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Also ich kenne Menschen, die sind in ihrem Leben viel umgezogen. Es gibt Menschen, die haben vielleicht durch Krieg oder Vertreibung oder sonstige Umstände ihre Heimat verloren. Aber ich glaube, die meisten von uns, wenn ich euch fragen würde, hast du eine Heimat, dann würdet ihr vielleicht sagen, ja klar. Also mein Leben war sehr bewegt. Ich bin hier in Ehingen in die Schule gegangen. Dann habe ich mein Vordiplom habe ich in Ulm an der Uni gemacht. Dann zum Diplom war ich in Ulm an der Universität. Und meine Promotion habe ich dann in Ulm gemacht an der Uni. Und später habe ich dann in Ulm in der Gemeinde gearbeitet und bin jetzt Pastor hier in der Nähe von Ulm. Und ich weiß nicht so ganz genau, wo meine Heimat ist. So. Der Hebräerbriefschreiber sagt, hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Das ist für mich natürlich schwer, wo ich doch davon überzeugt bin, dass im Himmel Schwäbisch gesprochen wird. Aber vielleicht sollten wir das doch mal so ein bisschen auf uns wirken lassen. Und dann der nächste Satz, den finde ich ja noch viel schlimmer. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt. Und ich frage mich manchmal, wohin geht eigentlich unsere Sehnsucht? Manche, die jetzt auf Facebook sind, denen geht die Sehnsucht gerade vermutlich so Richtung Karibik. Da kommen in letzter Zeit immer wieder so Nachrichten von jemand aus unserer Gemeinde, der da gerade rumschippert. Oder vielleicht geht deine Sehnsucht zu ganz anderen Dingen. Jetzt war ja erst wieder Jahreswechsel. Vielleicht hast du dir überlegt, was möchte ich eigentlich in 2018 erreichen? Martin und Annalena haben eine Sehnsucht. Die möchten heiraten endlich. Ja, im Sommer dürfen sie. Super. Und ich glaube, das ist auch vollkommen normal, dass wir solche irdischen Sehnsüchte haben. Aber die Frage ist, was meint dieser Schreiber vom Hebräerbrief eigentlich damit, dass er sagt, wir haben hier auf der Erde eigentlich keine wirkliche Heimat und das, wonach wir uns eigentlich sehnen, ist im Himmel. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt da auch eine Antwort drauf finden würden. Das Thema der Allianz-Gebetswoche dieses Jahr war, wir sind als Fremde und Pilger unterwegs. Fremde heißt, wir gehören eigentlich nicht hierher. Unsere Heimat ist woanders. Pilger heißt, wir sind unterwegs auf ein Ziel. Und ein Pilger, ich habe nur nachgeschaut, typischerweise ist ein Pilger eigentlich jemand, der zu einer heiligen Stätte unterwegs ist, der zu einer heiligen Stätte wandert. Also da denkt man eigentlich viel an katholische Pilger, wo es sowas öfters gibt, die zu irgendeinem Wallfahrtsort gehen oder zu Hindus oder zu Moslems, die nach Mekka pilgern oder so und sich dann Hadsch nennen dürfen, Hadschi, wenn sie dort waren. Also nicht Hadschi als Gesundheit, sondern das heißt wirklich so. Und wir sind unterwegs. Also wir sind in Bewegung, wir sind noch nicht am Ziel. Wir können uns nicht zur Ruhe setzen, sondern wir sind unterwegs. Und dieser Gedanke, der wurde uns in den letzten zwei Wochen hier in Laupheim anhand von verschiedenen biblischen Personen nahegebracht. Und die erste Person, die ich jetzt am Sonntag gehört habe in Ulm, ist Abraham. Abraham hat von Gott einen Auftrag bekommen. Und ich lese euch aus den Texten, die wir betrachtet haben, jeweils bloß ein, zwei Verse vor. Da heißt es in 1. Mose 12, Vers 1, der Herr sprach zu Abraham, damals hieß er eben noch nicht Abraham, sondern nur Abraham, der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dieser Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Dieser Abraham hat seine Heimat verlassen, seine Familie verlassen und ist losgezogen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja gut, das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Familie verlassen, als ich geheiratet habe oder als ich zum Studium gegangen bin oder für eine Berufsausbildung oder dann auch später, als ich meinen Beruf angefangen habe oder aus irgendwelchen beruflich umgezogen oder sowas. Das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Heimat verlassen. Der Unterschied zwischen Abraham und dir ist, dass er nicht wusste, wo es hingeht. Und das finde ich schon krass für einen Mann, der nicht nur Familie hat, sondern der eine ganze Sippe bei sich hatte, Herden und was weiß ich was alles. Und der zieht einfach mal los, weil Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, geh mal. Und ich zeige dir, wo es hingeht. Und der Abraham ist losgegangen und hat keine Ahnung gehabt, wo es hingeht. Na gut, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber er wusste es jedenfalls nicht sicher. Er ist ins Ungewisse aufgebrochen und er wusste nur eins. Gott hat mich geschickt und Gott wird mich ans Ziel bringen. Und das finde ich echt stark, dass dieser Mann dieses Vertrauen aufgebracht hat. Auf den Befehl Gottes hin ist er losgegangen und er hat nicht gewusst, wohin es geht. Der Prediger, der uns das in Ulm so nahegebracht hat, der hat uns anschließend vor eine ziemlich herausfordernde Aufgabe gestellt. Der hat uns nämlich einen Blankovertrag präsentiert, wo oben drüber stand, Gott will für dein Leben, Doppelpunkt, und unten war die Unterschrift. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt möchte ich euch herausfordern, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und dazwischen steht nichts. Er hat es so eingeführt, dass er gesagt hat, wir präsentieren Gott so unsere Lebensvorstellung. Wo ich sage, mein Plan für mein Leben, zack, 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 und dann hätte ich gern einen Mercedes und ein Haus und Frau und Kinder und was weiß ich was alles. Und dann unten, Gott, hier, jetzt bitte deine Unterschrift unter meinem Plan. So machen wir das ja oft. Und dann hat er gesagt, aber Gott macht es anders. Er schreibt, hier ist mein Plan für dein Leben und dann ist eine leere Seite und dann sagt er so, und jetzt darfst du unten unterschreiben. Und dann hat er gesagt, wer das jetzt machen will, der darf das tun. Der darf seine Unterschrift darunter setzen, ohne zu wissen, was da kommt. Und das ist das, was ich so versucht habe, auch in meinem letzten Gebet so ein bisschen auszudrücken, dass wir das machen können, obwohl wir nicht wissen, wo es hingeht, weil wir wissen, dass Gott nichts Böses mit uns macht. Weil wir wissen, dass Gott Gutes mit uns vorhat. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Was für Gedanken? Des Friedens und nicht des Leides. Oder Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und ich wünsche mir, dass das jeder von uns einfach ganz tief in seinem Herzen eingräbt und einpflanzt und dass es dort nicht versteckt ist, aber dass es dort in uns ist und uns prägt, dass wir nämlich wissen, Gott meint es gut mit mir. Und ich brauche keine Angst vor dem Willen Gottes haben. Das ist ein Wort im Übrigen nicht für den Sonntag, sondern für den Alltag. Da können wir jetzt immer natürlich in frommer Atmosphäre und natürlich, wir sind dann auch nach vorne gegangen und weil wir in beiden Gottesdiensten waren, haben wir sogar zweimal unterschrieben. Aber das ist was, was wir im Alltag umsetzen dürfen. Nächste Person. Nächstes Unterthema, gleiches Überthema. Ruth. Das war jetzt diese Woche am Dienstag bei den Baptisten in Neu-Ulm. Da hat Tobi Dillinger gepredigt über diesen berühmten Vers und ich lese euch auch da nur auszugsweise zwei Teilverse vor, Ruth 1, 16 und 17. Diese berühmten Worte, die man oft bei Hochzeiten hört, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Und das Interessante an dieser Geschichte mit Ruth ist, dass ich mich schon immer gefragt habe, warum ist die Ruth eigentlich gegangen? Und ich glaube schon, dass ein wichtiger Faktor bei der Ruth war, ihre Heimat zu verlassen, sich aufzumachen. Sie wusste zwar, wo sie hinkommt, aber sie hat überhaupt nicht gewusst, was sie erwartet. Ein wichtiger Faktor war, dass sie eben mit ihrer Schwiegermutter gegangen ist. Nun weiß ich nicht, welches Verhältnis du zu deiner Schwiegermutter hast. Manche sagen ja auch, Schwiegermutter kommt von schwierige Mutter. Das ist was, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt zustimmen müssen. Im Französischen ist es ja auch schöner, Peter Schneider hat es in Ulm, ich weiß nicht wie oft gesagt, im Französischen heißt es la belle mère, also die schöne Mutter. Also da darfst du jetzt raussuchen. Ihr Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter war super. Sie hat gesagt, du, ich komme mit dir mit und ich werde auf gar keinen Fall zurückgehen. Ich gehe dahin, wo du hingehst. Und dann kommt so diese Andeutung, wo sie sagt, und dein Gott ist mein Gott. Aber sie hat nicht gesagt, mein Gott ist auch dein Gott, sondern sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. So, ich hänge mich da irgendwie dran. Du bist der, der vorausgeht und ich hänge mich an dich dran. Und dann hat Tobi Dillinger an dem Abend einen Gedanken ins Spiel gebracht, den fand ich eigentlich total spannend. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich mal nachgucken, das ein bisschen genauer angucken, aber ich denke, es geht schon, ist schon eine Wahrheit drin. Dass sie zunächst mal sicher wegen ihrer Schwiegermutter gegangen ist, aber dann sagt sie diesen Satz, der Herr tue mir dies und das. Also so nach dem Motto, wenn ich nicht zu meinem Versprechen stehe, dann soll Gott mich dafür bestrafen oder weiß ich, wie man sowas dann übersetzen muss. Und da kommt schon raus, dass die Ruth nicht nur, ja, die Naomi glaubt da an diesen Gott und ich mache da mal irgendwie mit, sondern die war an einem Punkt, wo dieser Gott wirklich ihr Gott geworden ist. Und wo sie nicht nur wegen der Schwiegermutter mitgegangen ist, sondern wo sie auch mitgegangen ist, weil sie daheim in ihrem heidnischen Umfeld mit ihrem Glauben vermutlich Schiffbruch erlitten hätte. Und sie gesagt hat, ich will diesem Gott dienen. Ich habe den bei der Naomi kennengelernt und ich habe festgestellt, das ist der wahre Gott. Und ich möchte dahin, wo dieser wahre Gott angebetet wird. Und hat gesagt, ich werde meine Meinung diesbezüglich nicht ändern. Und ich glaube persönlich, dass es wichtig ist, dass wir solche Wegbegleiter haben. Solche Leute, die uns erstmal darauf hinweisen, du, da gibt es diesen Gott und er hat was Gutes mit dir vor. Dass es Leute gibt, die uns motivieren, die sagen, komm doch mit. die uns vielleicht in Gottesdienst schleifen oder in Jugendgottesdienst oder keine Ahnung. Mein Bruder war so einer, der hat mich zwar nirgends mitgeschleift, aber der hat mich zum Bibellesen angestiftet und hat gesagt, Wolfgang, lest doch in der Bibel. Und Gott sei Dank bin ich ihm damals gefolgt und habe das gemacht. Irgend so was, wo Leute uns motivieren, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Und ich glaube, jeder, der das gemacht hat von ganzem Herzen, der sich aufgemacht hat, Gott zu suchen, der hat was mit Gott erlebt. Und wenn unsere Herzen wirklich offen sind, und das ist auch was, was eigentlich nur Gott machen kann, dann werden wir feststellen, dass da eine Kraft ist. Da ist eine Kraft, wenn du das Wort Gottes liest, so war es bei mir. Da ist eine Kraft, wenn du im Gottesdienst bist, so war es vielleicht bei manchen von euch. Oder was auch immer dein ursprüngliches Erlebnis war. Und diese Leute motivieren uns, sie führen uns, aber am Ende muss es doch dahin führen, dass wir unseren Weg gehen, weil wir davon überzeugt sind. Und das ist das, was ich spannend finde, wenn es um Kinder geht und wo wir so froh sind, dass wir diese Phase irgendwie mit Gottes Hilfe gut hinter uns gebracht haben. Wir haben versucht, unseren Kindern diesen Weg schmackhaft zu machen. Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es nichts Besseres gibt, als mit Gott zu gehen. Und heute stellen wir fest, dass jedes von unseren drei Kindern eine persönliche Entscheidung getroffen hat. Sie machen das nicht nur, weil Mama und Papa das gemacht haben, sondern sie machen es, weil sie es selber festgestellt haben, ja, das ist nicht nur richtig, sondern das ist echt. Diesen Gott, den gibt es wirklich und ich kann ihn erleben und ich kann Schritte mit ihm gehen. Und ich möchte euch ermutigen, glaubt nicht dieser Lüge, dass wir unsere Kinder nicht beeinflussen sollten und dass Kinder ihren eigenen Weg finden müssen. Natürlich müssen sie ihren eigenen Weg finden. Aber wenn du dein Kind nicht prägst, dann wird es jemand anders tun und er wird es nicht so tun, wie du möchtest. Und deswegen lasst uns unsere Kinder prägen, lasst uns investieren in die Kinder, lasst uns ihnen einfach gute Dinge mitgeben, den Glauben wertvoll machen und dafür beten, dass Gott sein Werk tut, dass sie am Ende diese persönliche Beziehung zu ihm haben. Und genauso mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit Familienangehörigen, wen auch immer du von Gott vorgestellt bekommen hast. Lasst uns diese Menschen motivieren, lasst uns ihnen Salz geben. Kennt ihr das mit dem Salz? Wenn man jemand Salz gibt, dann wird er durstig und dann muss er trinken. Hat zwar kein Salz bekommen, aber trotzdem durstig. Am Mittwochabend vor einer Woche, da hat die Allianz-Gebetswoche hier bei uns angefangen. Und Andreas Berger, Pastor von den Baptisten hier in Laupheim, hat uns was erzählt über Daniels Freunde. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich sehr liebe, weil diese Freunde von Daniel so eine zutiefst geistliche Haltung haben, ohne irgendwie dick aufzutragen. Obwohl, irgendwie haben sie schon auch dick aufgetragen, aber ich finde auf eine gute Art und Weise. Also der Hintergrund für die, die jetzt vielleicht sich in der Bibel nicht ganz so gut auskennen, das Volk Israel ist verschleppt worden. Wir würden heute sagen, sie sind als Kriegsgefangene deportiert worden. Sie haben in einem fremden Land gelebt. Sie waren Gefangene dort, allerdings am Königshof, hatten relativ gute Verhältnisse noch. Aber dann kam der Punkt, wo der König etwas von ihnen verlangt hat, was sie nicht bereit waren zu tun. Er hat gesagt, ihr müsst vor diesem Standbild niederfallen und ihr müsst es anbeten. Und dann haben die drei Freunde gesagt, hier ist eine rote Linie, über die werden wir nicht gehen, wir werden das nicht tun. Egal, was es für Konsequenzen hat. Während alle anderen sich niedergeworfen haben, und da gibt es so ein schönes Bild, wir haben das manchmal auf diesen Segnungskarten, ich weiß nicht, wer von euch ältere Kinder hat, wenn die Kinder bei uns gesegnet werden, die Älteren, wenn sie vom Kindergottesdienst gehen, bekommen sie meistens so eine Segnungskarte und da ist vorne ein Bild drauf, das habe ich, glaube ich, von einer Platte von Keith Green oder so, No Compromise, wer die mal findet, die ist richtig gut. Und da seht ihr, wie die Prozession vom König da irgendwie entlangkommt und alle liegen mit dem Gesicht auf dem Boden. Und ich weiß nicht, da steht, glaube ich, einer. Und wir möchten das den jungen Leuten gerne mitgeben. So, sei du derjenige, der stehen bleibt. Wirf dich nicht mit den anderen nieder. Und die drei sind stehen geblieben und haben dann eben Probleme bekommen. Und dann werden sie von König zitiert und der König droht ihnen jetzt eben an, dass sie verbrannt werden. Und dann sagen sie Folgendes, Daniel 3, 17 und 18. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten. Also sie sagen, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt noch zu retten sind. Aber wenn uns einer retten kann, dann unser Gott. Und jetzt hört gut zu, und den Satz, den liebe ich so. Tut er es aber nicht, dann sind wir sauer. Dann schmeißen wir unseren Glauben in die Tonne. Also wenn Gott das nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, dann sind wir aber geschiedene Leute. Nein, dann sagen sie, tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht. Wenn Gott uns errettet, super, dann hast du gesehen, dass unser Gott das kann. Und wenn er es nicht tut, ändert nichts. Egal, was Gott mir in den Weg schickt, egal welche, ich möchte es noch nicht mal Probleme nennen, welche Herausforderungen ich meistern darf mit seiner Hilfe, ich werde diesen Weg nicht verlassen, denn ich bin überzeugt, dass es richtig ist. Und Geschwister, wenn wir unser Fähnchen nach dem Wind hängen und auf unsere Umstände schauen und sagen, ja, solange Gott mit mir gute Wege geht, ist alles gut, aber wehe, es kommt mal ein bisschen Sturm auf, dann, also, mir hat man bei der Bekehrung gesagt, wenn du zu Jesus kommst, hören alle Probleme auf. Ich hoffe, dass du dich nicht so bekehrt hast. Wenn, dann muss ich dir jetzt sagen, du bist belogen worden. Ja, das war ein bisschen hart formuliert, aber die Probleme hören nicht auf. Manchmal beginnen sie gerade eben. Wir haben in dieser Woche auch viel über verfolgte Geschwister gehört. Und da dürfen wir schon ab und zu auch mal dran denken. Sie beklagen sich nicht, weil sie jetzt in der Fremde sind. Die hätten ja vorher schon klagen können. Die hätten sagen können, wir haben Gott gedient und jetzt sind wir verschleppt worden, jetzt sind wir Gefangene. Sie haben nicht gejammert, sie haben das Beste aus ihrer Situation gemacht, aber sie haben gewusst, wir sind anders und wir werden da nicht mitmachen. Und sie waren bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Sie waren an einer Stelle, wo sie nicht Heimat hatten. Sie haben gesagt, wir sind anders, wir gehören hier nicht her und wir warten darauf, dass wir wieder zurück dürfen. Und das ist so eine Haltung, die wir offensichtlich als Fremdlinge auf dieser Welt auch haben sollten. Am Donnerstagabend haben wir bei den Baptisten letzte Woche was von Jona gehört. Die Geschichte von Jona, denke ich, ist bekannt. Die meisten von uns kennen die Sache mit dem Walfisch. Noch ein interessanter Aspekt an der Josua-Geschichte ist, als Jona gepredigt hat, dann bekehrt sich diese Stadt und tut Buße und Gott ist gnädig und vernichtet diese Stadt nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr so gehandelt hättet, ihr wärt der Prophet, ihr wärt derjenige, ihr geht zu eurem Nachbarn und sagt dem, du, Gott lässt dir sagen, wenn du dich nicht bekehrst, dann wird Gott dich strafen. Und dann bekehrt sich der Nachbar, was würdet ihr sagen? Glück gehabt, gell, jetzt habe ich so hart mit ihm gesprochen, er hat sich trotzdem bekehrt, preis dem Herrn, das ist einfach nochmal gut gegangen. Oder wie auch immer, aber du würdest dich vermutlich doch freuen. Und Jonas sagt, Gott, ich bin richtig sauer. Ich habe gewusst, dass du gnädig bist. So ein Mist. Ich wollte auch das Feuer vom Himmel sehen und wollte sehen, wie du und nichts ist. Und jetzt bin ich sauer und jetzt will ich sterben. Okay, so einer war der Jona. Und dann lässt Gott so einen Rizinus wachsen, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch, und dann am nächsten Tag irgendwie, da ist so ein Wurm und der macht sie kaputt und dann geht die Pflanze ein und Jona ist zu seinem ganzen depressiven, zornigen Dings kommt das auch noch dazu. Jetzt ist mein Rizinus, der mir Schatten gespendet hat, irgendwie auch noch kaputt. Und dann ist er richtig sauer. Und dann sagt Gott zu ihm, du bist sauer wegen dem Rizinus. Und mir, Jona 4, Vers 11, und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und jetzt noch was für die Tierschützer und dazu noch das viele Vieh. Fand ich auch mal interessant. Und Gott sagt, hör mal, das sind 120.000 Menschen, ich kann die doch nicht verloren gehen lassen. Sagt Gott dem Jona. Und das ist einfach was, wo ich uns wieder neu dafür sensibilisieren möchte. Laupheim hat keine 120.000 Einwohner. Also Ulm eher, Laupheim sind wir gerade bei 14, 15, 16, 20, mit den Teilorten, ja. Große Kreisstadt, genau. Oberbürgermeister. Da hat die Frau Sitter lange drauf hingearbeitet, aber jetzt haben andere die Früchte. Also 20.000, ein Sechstel davon. Und trotzdem, Gott schaut auch auf Laupheim und sagt, hör mal, das sind 20.000 Leute, abzüglich ein paar, die wissen nicht, wo links und rechts ist. Und was heißt das? Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft. Sie brauchen jemanden, der ihnen den Weg zeigt. Und jetzt können wir sagen, ja, da gibt es viele Leute, die das machen können. Aber warum nicht wir? Warum nicht wir, die wir sagen, okay, wir haben die Weisheit zwar nicht mit Löffel gefressen, aber wir haben ein bisschen was mit Gott erlebt und wir möchten euch das weitergeben. Und wir werden euch nicht sagen, wo genau euer Weg lang geht, aber wir wissen ein Ziel, auf das sich's lebt, hinzustreben. Und wir möchten euch ermutigen, mit diesem Gott Schritte zu gehen. Und es geht ja nicht nur um ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob die Leute in Ninive damals so Buße getan haben, dass sie für Zeit und Ewigkeit gerettet waren, oder ob es bloß darum ging, dass Gott seinen Zorn da dann später, weil sie vermutlich das Gleiche wieder gemacht haben, dann irgendwann doch mal ausgeschüttet hat. Aber hier geht es um ein ewiges Leben. Und dann schließlich Paulus. Freitagabend waren wir in der evangelischen Kirche, und dort durfte ich dann ein bisschen was zu Paulus sagen. Und der Text, der uns dort gegeben war, und auch da lese ich uns nur zwei Verse vor, da sagt Paulus, Philipper 1, 23, 24, ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen, um bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es wegen euch nötiger, am Leben zu bleiben. Also ich habe den Eindruck, bei uns läuft es eher andersrum, wo wir sagen, also das Beste wäre ja schon, wenn ich noch hier wäre, aber wegen dir würde ich schon gern gehen. Oder? Kennt ihr das auch? Ihr habt Leute in eurem Umfeld, wo ihr sagt, oh, am besten wäre es jetzt einfach zu sterben und zu gehen, aber ich hänge einfach an meinem Leben und deswegen bleibe ich noch da. Und bei Paulus war das genau umgekehrt. Paulus hat gesagt, hör mal, wenn ich mir vorstelle, was im Himmel auf mich wartet, oh, das wäre deutlich besser, als hier zu bleiben. Aber wegen euch allen muss ich noch da bleiben. Und ich habe mir so gedacht, was für eine Haltung. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich diese Haltung in der Form jedenfalls nicht? Ich möchte jetzt nicht über euch reden, das dürft ihr selber entscheiden, ob ihr diese Haltung habt. Aber ich stelle fest, so die Sehnsucht nach dem Himmel, nach dieser Stadt, von der wir vorher gehört haben, diese Sehnsucht ist bei mir so in der Form nicht vorhanden. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und dann habe ich mir gedacht, warum brauchen wir eigentlich ein Paradies im Himmel? Wir haben das Paradies auf Erden. Wir haben warme Häuser. Wir haben warmes Wasser. Wir haben Strom. Wir haben Autos. Wir haben die Möglichkeit, Reisen zu machen. Wir haben an Freizeit Beschäftigungen, alles, was du dir noch vorstellen kannst. Die meisten von uns haben genügend Geld, um sich in ihrem Leben so einzurichten, dass es uns richtig gut geht. Wir haben die Möglichkeit, praktisch zu jeder Jahreszeit fast alles zu essen, was auf dieser Erde wächst. Die etwas Älteren von euch, die erinnern sich vielleicht noch daran, dass es mal Zeiten gab, wo es nicht immer Erdbeeren oder Orangen oder Mandarinen oder Bananen oder sonst irgendwas gab. Es gab halt saisonale Früchte. Und außerhalb dieser Zeiten gab es es nicht. Wir haben heute einen Lebensstandard, der früher für Könige schwer vorstellbar war. Warum sollten wir uns nach dem Himmel sehnen? Uns geht es so gut hier. Ich glaube, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, und ich glaube, der hängt auch mit dem ersten zusammen, dass wir uns eigentlich gar nicht wirklich Gedanken darüber machen, was kommt im Himmel eigentlich. Wir brauchen es ja eigentlich auch nicht wirklich. Und ich glaube, dass Leute, die, sagen wir mal, jetzt entweder in Armut leben, eine richtige Armut, die richtige Probleme haben oder die verfolgt werden, sei es um ihres Glaubens willen oder aus anderen Gründen, aber vor allem die, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, dass die eine ganz andere Einstellung haben. Und dann habe ich mich gefragt, zu welcher Kategorie hat Paulus eigentlich gehört? Ich weiß nicht, ob Paulus reich oder arm war. Also ich persönlich glaube eher nicht, dass er besonders von Armut geplagt war. Er ist, glaube ich, schon irgendwie auch versorgt worden von Gott. Und natürlich ist er verfolgt worden, aber auf der anderen Seite hatte er auch viele Möglichkeiten zu reisen. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als unter Verfolgung total leidenden Menschen, der sagt, oh, diese ganze Verfolgung hier, die geht mir so dermaßen auf den Senkel, ich möchte, dass es ein Ende hat, ich möchte endlich gehen. Ich glaube, dass Paulus aus einem anderen Grund gehen wollte. Paulus, der ging sogar so weit, dass er gesagt hat, all das Gute in meinem Leben, also ich bin Jude, das ist was Besonderes, das ist eine Segnung. Und ich bin nicht nur irgendein Jude, er hat, glaube ich, gesagt, ich bin aus dem Stamm Benjamin, nur ein besonderer Stamm. Ich bin Pharisäer. Ich bin vorbildlich gewesen im Gesetz und ich habe studiert, ich habe Theologie studiert und ich kenne mich in der Bibel richtig gut aus und ich weiß nicht, was er alles aufzählt. Und dann sagt er am Ende, aber um Christi willen habe ich das alles, Entschuldigung, er schreibt so, für Scheiße geachtet. Das ist nur Dreck. Ich habe mir gedacht, ehrlich, Theologiestudium hilft einem vielleicht auch mal, wenn man gerade so richtig in den Seilen hängt. Mein Beruf, was ich erreicht habe, all das, nur Dreck, Paulus, wirklich? Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Paulus das, was wir haben, schlecht machen will. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir unser Leben jetzt irgendwie schlecht reden müssen und sagen, es ist eigentlich gar nicht so gut. Sondern dass Paulus uns sagt, und das formuliert er dann ja auch so, im Vergleich zu dem, was kommt, im Vergleich zu dem, was wirklich zählt, ist das nur Dreck. Keith Green, den ich vorher schon mal angesprochen habe, der hat es mal in einer Anmoderation zu einem Lied so ausgedrückt, hat er gesagt, schaut euch mal diese Welt an. Wie lange hat Gott gebraucht, diese Welt zu machen? 6 Tage. Und diese Welt ist richtig super. Also die ist wirklich Hammer. Wenn wir die Natur angucken, da hat Gott wirklich ein Meisterwerk geschaffen. Sagte, und diese Welt, die hat Gott in 6 Tagen gemacht. An unserer himmlischen Behausung arbeitet er schon 2000 Jahre. Verglichen mit dem, was kommt, ist das hier wie das Leben in einer Mülltonne. Und ich glaube, darum geht's. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das hier ist schlecht, mein Leben ist schlecht, ich muss irgendwas an meinem Leben finden, was nicht so gut ist und darauf muss ich mich dann konzentrieren. Wir müssen unser Leben nicht schlecht reden. Aber das, was Paulus vor Augen hatte, ist, dass im Himmel die Dinge unvergleichlich viel besser sein werden. Ich glaube, das ist vielleicht schwierig für uns, das vorzustellen, aber auf der anderen Seite haben wir hier und da, und Geschwister, das ist auch ein Grund, weshalb ich glaube, dass es wirklich gut für uns ist, dass in unserem Leben nicht hundertprozentig alles glatt läuft. Wenn wir nicht ab und zu mal krank werden würden oder jemand, der in unserer Nähe ist, oder wenn nicht mal irgendwas wirklich schief laufen würde in unserem Leben, dann glaube ich, würden wir uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, ob das Leben vielleicht irgendwie noch besser werden könnte im Himmel. Es wird ein Leben geben ohne Schmerz, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Tod. Es wird ein Leben sein, wo wir endlich keine Fragen mehr haben, wo die Rätsel, die uns hier im Leben manchmal noch so zu schaffen machen, wo die aufhören werden, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wo wir mit ihm eine Gemeinschaft haben können, die wir hier auf dieser Erde nicht erreichen können. Und ich weiß nicht, ob ich euch den Himmel in Farben malen kann, die schön genug sind. Dazu müsste ich vielleicht erstmal selber noch mehr Begeisterung für den Himmel entwickeln. Bin da zwar dabei, aber ich bin da ja noch nicht. Aber vielleicht können wir uns gegenseitig immer mal wieder ermutigen, über den Himmel nachzudenken. Ich stelle fest, dass es mir, je älter ich werde, desto leichter wird. Ist vielleicht auch irgendwie verständlich. Aber ich glaube schon, dass es das ist, was die Bibel uns vor Augen stellt. Und ich glaube, und damit komme ich jetzt so zu diesem Schluss, den ich euch angekündigt habe, ich glaube persönlich, dass es wirklich diese Haltung ist, die Gott von uns haben möchte. Wir haben einige Menschen hier in der Bibel gesehen, die auf dem Weg waren. Wir haben Abraham gesehen, wir haben Jona gesehen, wir haben Ruth gesehen. So verschiedene Leute, die unterwegs waren, die gesagt haben, wir sind hier nicht zu Hause. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Ich denke an Mose, der unterwegs war. Wir lesen gerade in unserem Hauskreis so die Patriarchengeschichten. Fängt mit Abraham an, der unterwegs war. Dann war Isaac, der unterwegs war. Dann kam Jakob, der unterwegs war. Schließlich sind sie dann miteinander nach Ägypten gegangen. Und dann war der Josef, der da vorausgeschickt wurde. Ach, der war unterwegs. Und letztendlich waren sie immer unterwegs, bis Mose sie dann zurückgeführt hat. Wir haben gesehen, im Neuen Testament geht es dann gerade so weiter. Aquila und Priscilla und Paulus und wie sie alle hießen. Und ich habe mir gedacht, sind wir nicht alle irgendwie diese Pilger, so wie wir es im Hebräerbrief gehört haben. Und ich möchte noch einen kurzen Abschnitt zum Schluss aus dem Hebräerbrief lesen, wo es eben um Abraham und seine Nachkommen ging. Hebräer 11, 13 bis 16. In solchem Vertrauen oder in diesem Glauben sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf dieser Erde waren. Und wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie die wahre Heimat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja schon eine Stadt für sie gebaut. Weil, ich lese es nochmal vor, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott zu heißen. Sie sagen, wir sehnen uns nach der himmlischen Heimat. Oder jetzt bei denen war es natürlich auch nur eine irdische. Aber wenn wir diese Einstellung haben, dass wir uns nach dieser himmlischen Heimat sehnen, was wir sagen, wir sind nicht hier zu Hause. Wir sind, ich denke die meisten hier, muss mal kurz rumgucken, ich denke die meisten hier sind deutsch, manche nicht. Oder seid ihr Deutsche oder seid ihr noch Simbabwer? Okay, also aber ihr habt ja auch eure Heimat, aber wir sagen, wir sind eigentlich nicht, also wir haben zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, aber unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind nicht nur Bürger eines anderen Landes, nämlich des Himmelreichs, wir sind sogar Botschafter. Wir sind Botschafter. Wir haben einen Auftrag hier. Und wenn wir diese Haltung haben, wir gehören eigentlich gar nicht hierher, wir sind eigentlich Fremdkörper hier, wir sind geduldet, wir sind auf dem Weg, wir sind, ja, eine Zeit lang sind wir hier und haben uns auch ein bisschen eingerichtet, so wie die drei Freunde auch von Daniel in Babylon. Aber eigentlich geht unser Weg und unser Denken und unser Trachten auf unsere himmlische Heimat. Dann gilt auch das für uns, was da steht, dann schämt Gott sich auch nicht, unser Gott zu heißen. Ich fand diesen Gedanken so krass, dass es sein könnte, dass Gott sich schämt, unser Gott zu sein. Kommt jemand und hat gesagt, du, ich habe gehört, du bist der Gott von Wolfgang. Und dann sagt Gott, ja, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ja, so ist es. Schrecklich ist sowas. Aber stell dir vor, also es ist ja im Hiob so, da kommt der Teufel kommt zu Gott und sagt, du, der Hiob. Und Gott sagt nicht, ja, ehrlich, der Hiob, oh, red nicht davon, sondern sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Das ist meiner. Auf den bin ich stolz. Der macht die Sachen richtig. Und das ist mein Wunsch, dass Gott sowas über mich sagen kann. Wenn der Teufel zu mir kommt und sagt, oh, hast du den Wolfgang gesehen? Und Gott sagt, ja, habe ich. Super. Das wäre doch cool, oder? Ja. Mir ist einfach wichtig, dass wir die richtige Perspektive bekommen. Du darfst deinen Urlaub machen, du darfst dein Leben genießen, du darfst dein Haus schön einrichten. Darum geht es alles nicht. Die Frage ist, aus welcher Perspektive sehen wir die Dinge? Woran hängt unser Herz? Was ist das, was dich beschäftigt, was dich umtreibt? Womit kann man dich zur Weißglut reizen? Wenn Leute sich abfällig über deinen Garten äußern, wenn Leute sagen, in deiner Küche sieht es aus wie Sau, wenn Leute sagen, dein Auto müsste auch mal geputzt werden oder kannst du dir eigentlich nichts Besseres leisten und das dich innerlich wurmt, dann würde ich sagen, dann hast du wie ich hier und da noch zu arbeiten. Und wenn die Leute sagen, Gott, den kannst du doch in der Pfeife rauchen und dir das einen Stich ins Herz gibt, dann glaube ich, dann bist du auf einem guten Weg. Wenn unser Herz für Gott schlägt, dann werden uns manche Dinge anders betreffen. Und ich glaube, das ist für uns so ein Gradmesser, wo wir merken, wo stehen wir eigentlich. Wenn du hörst, dass Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden und du dein Handy ausmachst oder die Zeitschrift zuklappst und sagst, oh ja, okay, dann glaube ich, dann haben wir noch Arbeit vor uns. Aber wenn wir merken, dass uns die Sache Gottes wirklich betrifft und dass uns das erregt und dass uns das umtreibt und dass wir sagen, das kann doch nicht sein, was können wir daran denn ändern? Dann glaube ich, dann haben wir so einen Ansatz von einer richtigen Haltung und dann sind wir so ein Stück jedenfalls Fremde geworden in dieser Welt und Pilger auf unserem Weg in den Himmel. Und das wünsche ich uns alle miteinander. Und das können wir jetzt, wir haben uns überlegt, ob wir auch sowas machen wie in Ulm mit diesem Vertrag, wo man unterschreiben kann und so. Ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, aber wir können heute was Ähnliches machen. Wir können das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl, da spricht Gott davon, dass es ein Bund ist, den er mit uns schließt. Und diesen Bund, den möchten wir euch heute anbieten. Den möchte Gott euch heute anbieten. Wir möchten in diesen Bund eintreten, den Gott mit uns schließen möchte. Und das ist was, was wir über die Jahre hinweg, wenn du hier schon eine Weile in der Gemeinde bist, dann hast du es ganz oft gehört oder auch in anderen Gemeinden, denke ich, wird es ja auch immer wieder gelesen, wo Gott sagt, dieses Blut ist der neue Bund, Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und diesen Bund, den bietet Gott uns an und diesen Bund, den können wir heute mit ihm zusammen eingehen.